Meine Damen und Herren, willkommen bei der nächsten Ausgabe von Eros und Psyche. Heute ein bisschen anderes Thema, bisschen weg von der Sexualität, nicht aber so weit von der Psyche. Und zwar rede ich heute mit einer Ärztin, Frau Dr. Yael Adler. Und vielleicht ist es am besten, Yael, wenn du dich mal selber vorstellst. Ich habe irgendwie gemerkt, wenn ich die Leute vorstelle, vergesse ich meistens etwas.
Ja, sehr mache ich gerne. Also ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin und habe in Berlin eine Praxis und bin leidenschaftliche Buchautorin und benutze gerne die Medien und bin gerne in den Medien, um die Inhalte meines Fachs, also der Medizin und der Dermatologie, irgendwie außerhalb der Wände des Sprechzimmers zu transportieren. Das heißt, ich möchte mehr Menschen erreichen und das, finde ich, kann man durch solche Gelegenheiten ganz gut, wie wir jetzt beide nutzen oder eben in geschriebener Form. Und die Bücher, das eine hieß zum Beispiel Hautnah, alles über unser größtes Organ. Das andere war ein Buch über Tabus, darüber spricht man nicht, weg mit den Körpertabus. Und mein aktuelles Buch heißt Wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen.
Ja, super. Vielen herzlichen Dank für die sehr gelungene Vorstellung und Einleitung. Man merkt, du hast es schon sicherlich einige Male gemacht, oder?
Aber es ist immer wieder neu, du.
Ah. Ja, also das letzte Buch, was du genannt hast, ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Grundlage unseres Gesprächs. Ich habe das tatsächlich geschafft, dieses Buch innerhalb von 2 Wochen in einem Schnelltempo durchzulesen und muss sagen,
ich freue mich. Du hast nicht aufgegeben, du bist dran geblieben.
Ich habe mich ein wenig gestresst, weil ich habe mir gesagt, ich muss das unbedingt mal durchhaben, bevor wir reden, damit ich ja nichts verpasse. Und ich muss sagen, es hat mir von Anfang an extrem gut zugesagt, dass du das Buch so konzipiert hast, dass die Beziehung als Thema im Vordergrund stand. Und zwar die Beziehung zwischen den Patienten und den Ärzten. Das Erste, was mir eingefallen ist, warum hast du dich entschieden, gerade diese Leitidee der Beziehung für dein Buch zu nehmen?
Also im Grunde ist das ja eine sehr intime menschliche Beziehung zwischen Patient und Arzt. Man redet mit seinem Arzt ja auch über wirkliche, manchmal Geheimnisse oder Dinge, die einem peinlich sind, über Dinge, mit denen man, die man nicht mal mit seinem eigenen Partner bespricht. Und im besten Fall begleitet einen der Arzt oder dieses Verhältnis hält hoffentlich ein Leben lang, wenn es ein vertrauensvolles, gutes Verhältnis ist. Aber ich habe den Eindruck, dass das in der Krise steckt, das erzählen mir meine Patienten und das hat auch meine Recherche ergeben. Und wenn man dann die Vorwürfe hört, die Patienten ihren Ärzten machen, dann gleichen sie den Vorwürfen, die Menschen ihren Liebespartnern machen. Und deswegen ist das für mich eine, ja, fast mit einer Partnerschaft vergleichbare Beziehung, allerdings ohne den libidinösen Anteil natürlich. Und diese Vorwürfe, die da wir immer hören, sind: Du verstehst mich nicht. Du fühlst nicht mit mir, nie hast du Zeit für mich, du nervst nur noch, ich vertraue dir nicht mehr und am Ende, ich will die Trennung. Das kommt uns doch bekannt vor, oder? Aus der Partnerschaft.
Ja, definitiv. Und es sind gerade diese viele Parallelen, die mir so ein Aha-Erlebnis ermöglicht haben, wo ich gedacht habe, da hat sie eigentlich schon verdammt recht. Also es ist schon sehr ähnlich. Nur was ich gemerkt habe ist, das Komische ist, wir erwarten von unserem Liebespartner keineswegs diese Expertise und quasi wir haben nicht diese Erwartung, dass der Partner uns von allem dem Leid erlöst. Das haben wir aber wohl bei dem Arzt oder der Ärztin. Und ich denke, das ist schon etwas, was das Ganze kompliziert macht, weil wir haben so einen Anspruch, wir wollen dann die ganze menschliche Geschichte dabei haben und zusätzlich wollen wir dazu noch den Expertenstatus und diese bitte heile mich irgendwie, oder?
Das stimmt. Wobei auch da, dass du sagst etwas, was viele Leser oder auch Patienten sagen, die denken ja erstens, so ein Arzt hat kein Wesen und keinen Charakter. Ich schreibe ja in dem Buch auch über die verschiedenen Typen, ne? Der Dino, der Heiler, der technikgläubige Arzt und so weiter. Also erstmal sagen die dann, wie jetzt, der Arzt hat ein Wesen und das beeinflusst die Beziehung. Und zum anderen sagen sie, nee, genau, wieso, der Arzt soll mich doch heilen, der soll doch sagen, wo es lang geht, der macht das schon. Hier, Frau Doktor, ich vertraue Ihnen 100%, machen Sie mal. Und so geht es aber nicht optimalerweise, sondern wie in einer richtigen Partnerschaft sind auch beide Partner gefragt. Ich möchte, dass der Patient sich auf Augenhöhe begibt, nicht auf fachliche, aber auf menschliche Augenhöhe. Ich will, dass ein Patient mitreden kann, welche Krankheit hat er, welche Diagnose hat er, was kann er selber tun, wie kann er an der Heilung mitarbeiten. Und dazu gehört ein vertrauensvolles Verhältnis zum Arzt, das baut Stress ab. Dadurch kann das Immunsystem aktiv werden, wenn der Cortisolspiegel es nicht dauernd unterdrückt. Und man ist auch viel motivierter, vielleicht auch eine schwierige Therapie durchzuziehen. Und in einer Liebespartnerschaft, in einer, ne, zwischen Mann, Mann, Frau, Mann, Frau, wie auch immer die Partnerschaft ist, also eine Liebespartnerschaft mit libidinösem Anteil, ist das ja auch so, dass beide Partner etwas in die Beziehung reinbringen, was der andere nicht hat oder kann. Man ergänzt sich ja immer. Aber wichtig ist doch dabei, dass es keine Stufen in der Hierarchie gibt oder dass einer über den anderen regiert oder ihn nur führt. Das ist nicht gesund. Eine Partnerschaft ist immer dann intakt und gesund, wenn beide wirkliche Partner auf Augenhöhe sind.
Glaubst du, es ist wirklich möglich, für Ärzte und Patienten auf gleicher Augenhöhe zu sein? Wir arbeiten hier schon mit einem... ja, mit einer Beziehung, die von der Information her sehr asymmetrisch ist, oder? Aber auch von den Fähigkeiten. Also der Arzt hat immer irgendwo einfach mal diese 7 Jahre, 8 Jahre Studium plus dann noch die ganze Erfahrung, das hat der Patient nicht. Also der Patient ist immer doch irgendwo der Hilfesuchende, der Unwissende, findest du nicht?
Es ist auch in der Liebesbeziehung so, dass der eine mehr Erfahrung in einem Thema und der andere mehr in einem anderen Thema hat. Lebenserfahrungen sind unterschiedlich und auch die Erziehung ist unterschiedlich und vielleicht auch der kulturelle Background. Also das ist ja auch der Reiz, dass man einander etwas beibringen kann, etwas füreinander tun kann, etwas darstellen kann für den anderen, was man auch bewundern darf. Aber das bedeutet eben nicht, in der Partnerschaft, dass man schwächer ist oder dass man unterwürfig ist oder untergeben ist. Und genauso sollte das in der Arzt-Patienten-Beziehung auch sein. Und da ich ja Ärztin bin und Sprechstunde mache, kann ich das fühlen, dass das immer besser ist, wenn ich meine Patienten als vollständige, kluge, interessierte oder auch vielleicht ahnungslose Menschen sehe, mit denen ich dann in eine Beziehung eintrete, wo es um Offenheit geht, um Interesse, um Empathie, um Respekt, um Wertschätzung. Das sind alles Dinge, die ich meinen Patienten entgegenbringen möchte, wenn ich in einer guten Beziehung bin. Und das wünsche ich mir umgekehrt genauso. Also ein Geben, ein Nehmen, ein Ich und ein Du. Mhm.
Du hast am Anfang deines Buches postuliert, dass in deinen Augen die Beziehung von Ärzten und Patienten gerade deswegen in der Krise sind, weil die Empathie fehlt. Ich meine, das ist schon eine starke Ansage. Was glaubst du denn, warum fehlt die Empathie?
Ja, das ist natürlich ich kann da keine eindeutige Antwort geben. Und es betrifft natürlich auch nicht alle Ärzte und auch nicht immer jeden Tag und die ganze Zeit. Wahrscheinlich ist jeder mal schlecht empathisch oder es gibt bestimmt auch Talente. Tatsache ist, Empathie kann man bis zum gewissen Grad auch lernen. Und ich glaube, wir Ärzte haben, also zumindest in meiner Generation, das einfach nicht gelernt, wie man schlechte Nachrichten überbringt, wie man gut kommuniziert. Und auf eine Art kommuniziert, dass man auf der einen Seite eine Nähe hat, aber auf der anderen Seite nicht zu nah ist. Also man will sich nicht verlieben ineinander und man will auch noch die professionelle Distanz haben, um Klarheit zu haben, um den Menschen durch die schwierige Situation hindurchzuführen. Das haben wir nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, was Körpersprache bedeutet, wie man Mimik einsetzen kann, wie man sein Gegenüber liest. Und das trägt ja alles bei auch zur Empathie, ne? Dass wir uns in den anderen hineinversetzen, dass wir seine Gefühle nachvollziehen können. Und dafür braucht es auch Zeit. Und das ist ebenfalls eine Mangelware. In Deutschland ist das so, dass Patienten im Schnitt 7 Minuten beim Arzt sind, in Schweden 23. Und ich habe mich rausgenommen aus der Kassenmedizin. Ich habe eine Privatpraxis und das kann man mir auch vorwerfen, dass ich quasi dieses System damit es ist dieses in Anführungsstrichen Zwei-Klassen-System quasi fördere. Wobei ich zu meiner Entschuldigung sage, auf diese Art, wie wir es jetzt zum Beispiel machen, trage ich gerne auch Informationen einfach so an alle oder schreibe die Bücher, dass Menschen Gesundheitskompetenz auch außerhalb der Privatpraxis entwickeln. Aber ich sehe einfach, und das habe ich bewusst entschieden, dass ich in einem 7-Minuten-Takt oder in einem 5-Minuten-Takt mein Fach, die Dermatologie, einfach nicht ausreichend gut betreiben konnte. Ich bin jemand, der gerne erklärt, nicht doziert, sondern kommuniziert. Also ich möchte auch gerne erfahren, passt das zu meinem Patienten? Wie fühlt er sich dabei? es muss Raum sein für Fragen, es muss Raum sein für Gefühle, es muss auch Raum sein für Dinge, die einfach den Menschen ausmachen, also ob er Sport macht und wo er im Urlaub war, also auch diese privaten Dinge dürfen eine Rolle spielen, weil es einfach, ja, das gehört einfach zur Beziehung mit dazu.
Nein, also man merkt auf jeden Fall, dass es ein multifaktorielles Problem ist, oder? Und das ist schon einige Unterschiede auch, also der Unterschied mit Schweden ist schon gewaltig, wenn ich das jetzt so höre, so 7 Minuten, 23 Minuten.
In Deutschland werden falsche Anreize auch gesetzt. Also in Deutschland ist im System einfach das Gespräch völlig unterbewertet. Es wird nicht bezahlt, aber es werden eben technische Untersuchungen bezahlt. Und es sind leider auch Wirtschaftsunternehmen, Praxen und Krankenhäuser und es wird immer mehr so. Also es ist halt eh schon problematisch, mit Gesundheit Gewinne machen zu wollen oder zu müssen, ne? Also man darf natürlich auch nicht unwirtschaftlich werden, sonst geht das System kaputt, das ist uns allen klar. Aber die Gefahr besteht eben, dass dann ja Diagnostik oder auch Therapien betrieben werden, die vielleicht nicht nötig sind, einfach nur damit das System am Laufen gehalten wird. Und in meiner Überzeugung nach, und da sage ich gar nichts Neues, spricht man Asklepios ja schon zu, dem griechischen Gott der Heilkraft und der Medizin, der sagte schon quasi, erst heilt man mit dem Wort, dann mit der Pflanze oder der Arznei und zuletzt mit dem Messer. Und die Wirkung des Gesprächs sehen wir auch bei, zum Beispiel, wenn Menschen zum Heilpraktiker gehen. Da ist ja keine 6- oder 12-jährige medizinische Ausbildung dahinter, aber die reden halt lang mit ihren Patienten und das tut schon so gut, dass das heilt. Und dann gibt es natürlich auch noch diesen Placebo-Effekt, der ist ja auch nicht zu verachten. Den hat man sogar bei richtigen Arzneimitteln bis zu 60%. Und das sind alles Dinge, die man positiv nutzen kann, um einem Menschen zu helfen. Und das ist im System leider nicht da. Und ich glaube, Ärzte würden sich das sehr wünschen. Und die sind in diesem Hamsterrad. Und ich bewundere jeden Kassenarzt, der in der Kürze der Zeit Großartiges leistet. Das sind tolle Kollegen. Nur ich persönlich, ich wollte mir auch ein Berufsbild suchen, wo ich einfach auch Jahre glücklich sein kann. Und ich brauchte das, dass ich meine Patienten ganzheitlich betrachte. In der Dermatologie hängt die Haut nah, alles über unser größtes Organ, an allem, an der Umwelt, an unseren Mitmenschen, die Umwelteinflüsse, Allergien, Chemikalien, das Wetter. Wir kommunizieren mit unserer Umwelt über die Haut und die Mimik. Es hängt an zusammen mit unserer Darmflora, mit den Mikronährstoffen im Blut, mit der Organgesundheit, den Hormonen, den Nerven, der Sexualität, der Psyche. Also die Haut ist ein Riesennetzwerkorgan und nach meinem Empfinden, und das ist auch meine tägliche Realität, muss ich das alles irgendwie abfragen und im Blick haben, um dann ganzheitlich zu helfen. Und das funktioniert viel besser, als wenn ich jetzt immer nur eine Cortisoncreme verordne. Die hält kurz, die hilft auch kurz, aber eigentlich wollen wir an die Ursache ran. Und wenn ich die Zeit nicht habe zu erklären, woher kommt das, was kann der Patient vielleicht selber tun, wie kann er sein Leben umstellen, dass er gesünder wird. Also wenn ich diese Zeit nicht hätte, dann würde der Patient ja sofort wiederkommen. Und das ist auch das Problem in der Kassenmedizin. Die kommen dann natürlich nach 2 Wochen wieder, weil die Cortisoncreme hat aufgehört zu wirken. Und dann kommen sie halt wieder, weil sie nicht wissen, wie sie sich sonst schützen. Und so werden Termine knapp und die Zeiten für die Termine immer kürzer. Und so beißt sich die Katze in den Schwanz.
Ja. Ja, es ist schon spannend. Also du hast für dich einfach einen ganz anderen Weg gewählt, der eher zu dir passt und zu deinen Bedürfnissen und auch eben zu dieser Idee, den Patienten ganzheitlich und langfristig zu unterstützen, also nicht einfach irgendwie kurzfristig irgendwo ein Pflaster drauf zu tun und dann weiter geht's. Mir hat sehr gut gefallen, dass du angesprochen hast, dass es vor allem bei den in dieser Beziehung zwischen Ärzten und Patienten Vertrauen braucht. Vertrauen funktioniert normalerweise außerhalb des Medizinischen auf die Art und Weise, dass man sich gegenseitig die Zeit schenkt, um sich kennenzulernen. Da werden wir wieder bei dem Thema, was du angesprochen hast, dass die Zeit natürlich sehr wichtig ist. Was braucht es aber noch bei den Ärzten, damit sie das Vertrauen von den Patienten haben?
Also man kann als Patient sehr schwer beurteilen, ob der Arzt fachlich kompetent ist.
Oh ja.
Der Patient kann sagen, oh, der Arzt war nett oder sein Team ist nett, die haben sich gut gekümmert, die haben sich bemüht um mich. Das ist eigentlich fast gleichzusetzen mit Kompetenz. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie, der kann gut operieren, der hat den Tumor erfolgreich rausgeschnitten oder sowas. Und das erfährt man eher, finde ich, zum Beispiel über ein Netzwerk an Freunden oder Bekannten oder auch seinem Hausarzt, der solche Kollegen empfiehlt. Also da gibt es schon Vorschusslorbeeren, weil die Freunde sind oder Verwandte sind Menschen mit ähnlichen Werten und die werden natürlich schon verstehen, was ich für Bedürfnisse habe und dann auch sagen, Mensch, dieser Arzt hat echt gut geholfen, da kannst du mal hingehen. oder der Hausarzt, den man bitte schon in guten Zeiten sucht und nicht erst in schlechten. Also ein Hausarzt ist etwas für gute Zeiten und schlechte Zeiten und hoffentlich ein Leben lang. Der in gesunden Zeiten macht er mit einem Vorsorgen und Impfungen und so. Und wenn dann doch mal was ist, dann kann der sein Netzwerk anzapfen. Der kennt gute Kollegen, mit denen hat er gute Erfahrungen. Der überschaut ja viele Patienten, die von diesen Kollegen geheilt worden oder diagnostiziert worden sind. Und der kann dann quasi helfen, die Qualität zu beurteilen. Man kann seine Krankenkasse fragen. Wo ich nicht so ein Fan bin von, ist ins Internet zu gehen. Ärzte-Tinder, auch da eine Parallele zur Beziehung, also zu googeln, welcher Arzt hat die besten Bewertungen. Wir Ärzte sind keine schimmligen Hotelzimmer, die man bewerten muss. Ja, ich verstehe, es gibt das Bedürfnis von solchen Bewertungen heute überall. Aber hier muss man ganz klar sagen, da sind oft Interessen dahinter. Das ist nicht objektiv. Es sind manchmal neurotische Leute, die da bewerten. Es sind manchmal gefakte Leute. Es ist die Konkurrenz. Ich kriege ständig Angebote von Firmen, die mir sagen wollen, ich kann mir jetzt hier gute Bewertungen kaufen. Und ich weiß, dass auch Geld fließt, eine Menge. Und es gibt auch die Möglichkeit, schlechte Bewertungen rauszuklagen. Also das ist, finde ich, eine nicht sichere Bank und sollte nicht als alleinige Auswahlgrundlage dienen. Also wenn Patienten mir sagen, oh, Frau Adler, ich bin zu Ihnen gekommen, weil Sie haben eine gute Bewertung, sage ich immer, ach nee, guck, machen Sie sich lieber erst mal selber ein Bild. Weil irgendwie ist ich, oh, das macht mir richtig Abwehr, ja, dass also jemand dann so katalogtechnisch nachliest. Die Kriterien sind einfach, das ist nicht so meins. Also ich kann davon nur warnen. Und es ist ja auch oft so, Patienten erzählen, sie haben einen Arzt gefunden mit super Bewertungen und dann waren sie da und es war ganz furchtbar. Fragt man sich dann schon, ne? Wie kommt das denn zustande?
Ja, in der Sozialpsychologie nennt man das eigentlich Social Proof. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Das ist quasi die Theorie darüber, dass wir Menschen, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir uns nicht wirklich sicher sind, uns gerne an den anderen Menschen orientieren. Ja, also quasi so, guck auf die Masse. Wenn sie nach rechts geht, solltest du wahrscheinlich auch nach rechts gehen. Und das wird schamlos, wird das ausgenutzt, eben gerade mit diesen Bewertungsportalen, aber auch mit anderen Sachen. Also mittlerweile kann man sich so C-Promis irgendwo mieten, die dann einem in Instagram oder so einfach so ein Shoutout geben. Also es gibt wirklich alles Mögliche und da bin ich auch deiner Meinung, dass man sich lieber an die Menschen, die man tatsächlich persönlich kennt, wenden sollte und die man einfach fragen sollte, wen sie denn kennen. Also das Mund zu Mund, Freund zu Freund ist immer noch oder Bekannter zu Bekannter ist immer noch am besten.
Und dann finde ich auch wichtig, wenn man dann da sitzt, dass man sein Bauchgefühl anschaltet. Das darf man benutzen, genauso wie in einer Liebesbeziehung. Wenn man fühlt, dass das passt, super, dann darf man den nächsten Schritt gehen. Wenn man fühlt, da ist irgendwas im Raum, dann finde ich, sollte man nicht gleich das Weite suchen, sondern das Bauchgefühl beschreiben. Also sagen, uff, ich habe jetzt irgendwie gerade das Gefühl, sie gucken die ganze Zeit nur in den PC. Ich möchte, hier bin ich, ich fühle mich gar nicht gesehen und wahrgenommen. Und dann hat der Arzt mal die Chance innezuhalten und vielleicht will der ja helfen und zugewandt sein und merkt, oh, jetzt habe ich mich gerade verrannt, naja, der Stress heute und so. Und dann klappt das vielleicht. Der kriegt dann vielleicht die Kurve und ist dankbar für diesen Hinweis. Also ich finde, eine Chance, Gespräch suchen, sich auf die Metaebene begeben, sich mal kurz vom Inhalt des eigentlichen Arztbesuches lösen, ist immer noch mal ein guter Tipp. Aber wenn das nicht klappt, dann darf man hier fremdgehen. Auch wieder eine Parallele zur Liebesbeziehung. Hier darf man das, hier ist es sogar gewünscht. Die Krankenkassen fordern das oder schlagen das dringlich vor. Zum Beispiel bei den Knie- und Hüftprothesen, die sehr oft gemacht werden in Deutschland. Es werden auch sehr viele MRTs gemacht. Das heißt, lukrative Therapien oder Diagnostik wird wahrscheinlich zu häufig gemacht. Und da sollte man wirklich noch mal gucken, was sagen denn da andere Kollegen? Und und wenn es halt wirklich nicht klappt, dann verlässt man auch diesen Arzt. Es gibt ja Gott sei Dank freie Arztwahl. Und das Problem ist halt immer nur die lange Wartezeit. Wenn man da endlich einen Termin hat, dann will man das dann schon da auch durchziehen. Aber, entschuldige, wenn ich das noch sage, ich habe ja im Buch viele Geschichten von Patienten erzählt. Und eine der Geschichten, also die große, lange Geschichte am Anfang, die mich so berührt und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die erzähle.
Ging mir übrigens genauso.
Das sind ja alles echte Geschichten. Und das ist die Geschichte eines Anfang 50-jährigen Familienvaters, selber Arzt, seine Frau auch Ärztin, Privatpatient übrigens, wo man denkt, bei dem läuft alles super. Vater von 3 schulpflichtigen Kindern. Der hat innerhalb von 4 bis 6 Monaten ein Prostatakarzinom entwickelt, von 0 auf 100. Das war so hoch aggressiv, dass das in dieser kurzen Zeit durch die Kapsel der Prostata in die umliegenden Organe gebrochen ist, also praktisch nicht mehr operabel war und der dann in furchtbare Verzögerungen der Diagnostik erlitten hat, weil die Kommunikation mit Ärzten nicht gestimmt hat, weil sie ihn nicht abholen konnten und der dann endlich in der Uniklinik in der Onkologie war und man ihm dann sagte, gehen Sie sterben. In einem Jahr sind Sie tot. Wir können nichts für Sie tun. Wir können Sie nicht behandeln, weil Sie passen nicht in die Leitlinien. Das sind diese Orientierungslinien, nach denen behandelt wird. Und er sagt dann, ich hätte gern eine Chemotherapie. Und dann sagte man ihm dort, nö, in den Leitlinien steht das nicht mehr. Wenn wir die Ihnen geben, dann bringen wir Sie damit um und haben ihn weggeschickt. Seine Frau, ja auch Ärztin, hat alles in Bewegung gesetzt und eine zweite und noch eine dritte Kontaktadresse gefunden. Und dann erst beim dritten Mal endlich jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, wir machen eine Tumorkonferenz, wir helfen Ihnen und wir lösen uns von diesen Leitlinien und probieren individuell, Ihnen zu helfen. Und siehe da, er hat dieses eine Jahr überlebt, er hat jetzt auch das zweite Jahr überlebt und gilt als geheilt, nachdem er eine Chemotherapie, eine Bestrahlung und eine Antihormontherapie überstanden hat. Möge er für immer geheilt bleiben, aber er sagt selber, wenn man jemanden so behandelt, dann wird ihm der Energiestecker gezogen, der Teppich unter den Füßen weggezogen und er hat keinen Saft mehr, keine Kraft mehr, überhaupt die Heilung, also den Weg zu gehen. Und seine Frau hat das geschafft und es gab natürlich auch Ärzte, die ihm geholfen haben, dann irgendwann, aber hätte er aufgegeben, man sagt halt, wäre der jetzt kein Arzt gewesen, wäre er nicht mit einer Ärztin verheiratet gewesen, wer weiß, er wäre wahrscheinlich tot, weil er sich dann aufgegeben hätte und niemand wollte ihm helfen. Und das ist eben so eine Geschichte, wo man sieht, es lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich, nochmal jemanden zweites, drittes, viertes zu fragen und alle Strohhalme zu greifen und vor allem auch noch jemanden mitzunehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, gerade weil, wenn man ängstlich ist, wenn man eine schwierige Diagnose hat, nehmen Sie einen Freund mit, einen Verwandten mit. Jemand, der noch mithört und mitfühlt und unterstützt und auf einen aufpasst. Es gibt ja dieses Buch, das heißt Monogamie, aber drei sind ein Paar von Adam Phillips. Das sind ganz klein so kluge Gedanken und so eine Art, wie Poesie ist das ein bisschen. Über den Dritten in der Beziehung, in der Psychoanalyse wird ja immer durchaus mal gesagt, dass der Dritte, ob er echt ist oder imaginiert ist, ein bisschen Anschwung gibt, der vielleicht eingeschlafenen Beziehung, sei es eben ne, so, also wie auch immer. Und das ist ein...
Ja, es gibt eine amerikanische Sexualberaterin, Sexualtherapeutin Esther Perel, ich weiß nicht, ob du sie kennst, eine richtig berühmte, die hat auch Bücher geschrieben ohne Ende und sie hat auch oft darauf Bezug genommen, dass quasi so das Einbeziehen, wie du sagst, einer dritten Person irgendwie so das Feuer entfacht.
Genau. Und ein bisschen ist da eben auch eine Parallele in der Arzt-Patienten-Beziehung. Wir Ärzte sind durchaus dankbar, wenn dann nochmal jemand dabei ist. Das kann auch wirklich helfen. Und ich erzähle auch im Buch Geschichten, wie einfach Angehörige ihre Angehörigen im Krankenhaus gerettet haben, weil sie einfach aufmerksam waren und Fehler entdeckt haben und für ihre Angehörigen eingestanden haben. Schlimm genug, dass sowas sein muss, aber wir versuchen ja, und das möchte ich ja mit dem Buch, ich will ja niemanden kaputt machen oder bashen, sondern es geht eigentlich um konstruktive Ideen, wie man durch das Gesundheitssystem kommt und gesund bleibt. Und da muss man halt auch ein paar Tricks kennen.
Ja, man merkt schon, oder das Buch hat so die Message, ich sehe, etwas ist nicht in Ordnung und ich würde uns gerne dazu ermutigen, das auf einen besseren Weg zu bringen. Das ist schon so.
Und auch in Zeiten, wo eben wir wissen, dass politisch sich erstmal sehr langsam nur was ändert. Die Politik hat das ja alles erkannt. Das ist ja ein System, das ist ja schon seit Jahrzehnten so problematisch mit den vielen Mitspielern. Und jeder schimpft, wenn man irgendwas ändert. Es ist sehr schwierig. Aber es bringt nichts, jetzt die nächsten Jahrzehnte zu warten, dass es besser wird. Sondern wir müssen ja jetzt leben und jetzt auf unsere Gesundheit aufpassen.
Die Tragweite von der Arzt-Patient-Beziehung ist einfach riesig. Und ich würde mal gerne einen Schlenker zum Anfang bringen. Du hast aber am Anfang auch darüber gesprochen, dass diese Beziehung auch dadurch gekennzeichnet, dass es sehr intim ist, weil die Ärzte und Ärztinnen den Patienten ja einerseits eben immer hilfesuchend, zweitens sehr oft in sehr schwachen Momenten, also nicht nur körperlich, sondern auch mental erleben, emotional auch. Und drittens oft eben auch es um Sachen geht, die ja einem beschämen oder überhaupt mit Scham behaftet sind, irgendwie peinlich sein können, halt Körper, ne? Und da wollte ich dich fragen, wie, ich meine, du bist ja Fachärztin für Dermatologie und Venerologie. Das heißt, du hast bestimmt schon sehr viel mit eher den peinlicheren Sachen zu tun gehabt. Wie oft sprechen denn deine Kollegen, egal ob es jetzt Dermatologen sind, Hausärzte, was auch immer, vielleicht auch mal das Thema Sexualität bei ihren Patienten an? Weil oft hängt das ja auch mit ganz vielen anderen Sachen zusammen und kann nicht nur ein Indikator sein für etwas, sondern kann auch oft einfach ein Teil des Wohlbefindens sein.
Du hast völlig recht. Und ich glaube, dass das zu kurz kommt und ich glaube, dass es auch in meiner Sprechstunde zu kurz kommt. Ich möchte Leute nicht in eine peinliche Situation bringen. Es wäre den meisten peinlich, aber ich kreiere eine Situation, wo ich herausfinden kann oder spüren werde, wenn die Leute darüber sprechen können. Und manche sprechen dann, weil sie merken, es ist eine gute Situation, von selber darüber. Also sehr viele Frauen sagen mir zum Beispiel, das war früher nicht so, aber ich habe das gelernt, in der Kürze der Zeit darauf zu kommen, wenn eine Frau in der Menopause ist, ja, das ist so eine, oder Postmenopause, ist ja heute kein Tabu mehr. Die Frauen sagen, ach, ich schwitze, ich habe Hitze, ist lustig oder so, oder auch nicht, es nervt, schlafen nicht gut, können sich vielleicht nicht konzentrieren, darüber reden Frauen heute schon, aber worüber reden sie natürlich nicht, dass die Scheide trocken ist, dass sie beim Sex Schmerzen haben, dass Sex teilweise gar nicht mehr möglich ist, dass die Libido weg ist. Und darunter leiden Frauen. Und mittlerweile erzählen mir wahnsinnig viele Frauen, sie lieben Sex und das reißt aber immer ein. Und sie würden so gern das weiterleben, auch wenn sie schon älter sind, was ich großartig finde und sehr lebensbejahend. Und ich frage das auch manchmal, ne, wenn ich dann so merke, ja, gibt es denn noch weitere Beschwerden? Ich frage das aber nicht so drucksend, sondern eben selbstverständlich auf eine, ja, sagen wir mal, eine verständnisvolle Art, so als wäre das halt ein Alltagsthema, was es ja auch ist. Es geht auch nicht immer die Tür auf oder es klingelt auch nicht immer das Telefon. Das Setting passt auch schon. Und dann sagen die Frauen, oh ja, es ist wirklich gut, dass Sie es ansprechen. Es ist wirklich sehr unangenehm. Haben Sie da eine Idee? Und dann sage ich ja. Und dann erzähle ich über die Möglichkeiten. Und eine relativ unbekannte Möglichkeit gegen die trockene Scheide ist, die zu lasern. Es gibt so eine Lasermethode, wo man die Vulva und den unteren Eingang der Vagina lasern kann. Und das ist relativ schmerzarm. Manchmal reicht eine Sitzung. Das machen so spezialisierte Frauenärzte. Und kurz nach, also wenige Tage danach, fängt die Schleimhaut schon an, sich zu verdicken. Sie wird saftiger, der Stoffwechsel geht hoch, leichte Inkontinenz wird sogar verbessert. Und plötzlich können die Frauen wieder Sex haben. Und die kommen dann nach dieser Behandlung und sagen, wie gut, dass wir das besprochen haben, meine Lebensqualität ist wieder da. Und dieser Optimismus und diese Hoffnung, glaube ich, die transportiere ich immer. Und ich bin natürlich auch in einer Art neugierig. Ich frage quasi auch, was machen Sie beruflich und haben Sie Kinder und wo waren Sie mal im Urlaub und machen Sie Sport? Und dann ist halt auch Sexualität natürlich mal dabei oder was Sie essen. Es ist so ein bisschen, wenn jetzt jemand mit einer Akne kommt, dann frage ich nicht, wie es im Bett klappt. Das ist irgendwie, ne, so ein bisschen kontextbezogen. Aber wir Hautärzte haben es tatsächlich ja mit Charmegefühlen und Intimregionen zu tun. Und ich habe ja auch das Buch, darüber spricht man nicht, geschrieben. Und da geht es ja um diese, aber auch um ganz viele andere peinliche Themen. Also da geht es auch ums Schnarchen und um Erektionsstörungen, um die Menstruation und um Depressionen übrigens auch, ums Altern. Das sind ja auch alles Themen, Haarausfall, kranke Nägel, Reizdarm. Also das sind alles Themen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, wo ich merke, dass da muss man mal darüber reden. Ich habe praktisch aus diesem Buch, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist, das nächste Buch, also das aktuelle, entwickelt, weil natürlich, ich habe gesagt, man muss, am Ende war das Resümee von darüber spricht man nicht, na klar muss man darüber reden, sonst kann man es nicht behandeln, sonst verschleppt man das und sonst steckt man womöglich auch noch andere an. Aber wie macht man das? Wie schafft man in der Kürze der Zeit Vertrauen? Wie kriegt man eine Atmosphäre? Und wir Hautärzte machen das gerne auch manchmal mit Humor, wenn es angebracht ist. Wir sagen zum Beispiel, wenn die Leute so sich nicht ausziehen mögen, keine Diagnose durch die Hose. Und dann lachen die Patienten und merken, oh Gott, diesen Karlauer sagt sie wahrscheinlich bei jedem Patienten und merken, dass es dann dementsprechend allen wahrscheinlich peinlich ist und dass sie es schon tausendmal gesehen hat. Und irgendwie geht das dann. Also dann lachen wir beide und dann ist gut. Also dann kommen wir voran. Und das ist eigentlich ganz schön und verbindend.
Du hast da absolut recht, dass es so eine Kettenreaktion entstehen kann, oder? Wenn man dem Arzt nicht vertraut, dann sagt man dem Arzt womöglicherweise sehr wichtige Sachen nicht. Man spricht das nicht an, weil man sich nicht traut oder weil man das Gefühl hat, man wird sowieso nicht erhört oder verstanden. Und dann hat man halt, was auch immer man hat, und trägt das mit sich, bis es halt schlimmer wird, oder? Und dann sieht die Sache ganz anders aus. Also es ist schon so, dass das Vertrauen und die Grundlagen der Beziehung auch dafür sprechen, wie effektiv überhaupt der Arzt dem Patienten helfen kann. Ja. letzte zwei Fragen an dich, weil wir relativ fortgeschritten sind mit der Zeit. Die erste, das sind übrigens die typischen Fragen bei uns im Podcast. Die erste Frage wäre, was bedeutet Sex oder Sexualität für dich persönlich?
Ach, ich finde, das ist eine tolle Sache, die das Leben bereichert. Also und hoffentlich bis ins hohe Alter möglich ist und ich es genießen kann.
Wunderbar. Zweite Frage, was für ein Obst oder Gemüse wärst du, wenn du wählen könntest?
Eine Tomate.
Gibt es da eine Hintergrundüberlegung dazu oder war das einfach spontan?
Nee, also habe mich jetzt bei dir auf die Psychoanalyse-Couch gelegt und habe das Erste gesagt, was mir in den Kopf gekommen ist, und das ist Tomate. Ich liebe Tomaten, ich liebe die Farbe Rot, ich mag diesen Geschmack von Tomaten, ich könnte von Tomaten und Käsebrot leben, also ja, es ist Sympathie, ein Bauchgefühl.
Okay, super. Vielleicht zum Abschluss mal ein Ratschlag von dir. Ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass der Arzt oder die Ärztin sich mit dem Patienten oder der Patientin gut verstehen und gemeinsam an dem Projekt Gesundheit arbeiten. Gibt es da mal so einen grundlegenden Ratschlag, den du beiden Gruppen geben könntest, an den sie sich halten könnten, damit es gut vorankommt?
Also ganz konkret, wenn man zum Arzt geht, sollte man sich innerlich darauf einstellen, dass man sich auf Augenhöhe begibt und sich nicht unterwürfig fühlt. Dieses Gefühl reinzunehmen hilft. Man sollte sich aber auch vorbereiten auf den Arzttermin, weil man nur eine kurze Zeit hat. Das heißt, eine Liste schreiben mit den Fragen, die man besprechen will, und sie am Anfang dem Arzt mitteilen. Dann kann der sich die Zeit besser einteilen. Außerdem nicht vergessen, alte Laborwerte, Vorbefunde, ein Schmerztagebuch oder alte Röntgenbilder. Es wäre toll, wenn man als Patient ausreden darf. Ne? Also wir Ärzte sollten unsere Patienten reden lassen. Oft unterbrechen wir sie leider nach 20 bis 30 Sekunden, zeigen Untersuchungen. Der Patient ist dann frustriert. Wir Ärzte denken, wir haben schon verstanden, was er hat. Aber es wäre besser, sie ausreden zu lassen. Dann würden sie ja nur 90 Sekunden reden, hat man rausgefunden, im Schnitt. Und da fühlt sich der Patient sofort gehört und gesehen. Man sollte aber eben auch wissen, dass man jetzt kein Drehbuch erzählt. Also die 90 Sekunden oder so, aber jetzt nicht. Und dann hat der Opa gesagt, dann hat meine Freundin gesagt, und wissen Sie, und da war ich ja beim Blumenkaufen und da habe ich so ein Schild gesehen. Also vielleicht nicht ganz so blumig ausschmücken. Wir Ärzte dürfen mit Humor arbeiten, wenn das sich anbietet. Wir dürfen Hoffnung machen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde es immer super, wenn man sich darüber im Klaren wird, wenn man eine Diagnose überbringt, die schwierig ist, dass man den Patienten nicht zappeln lässt, sondern dass man sagt, ich muss ihm jetzt was Schwieriges sagen, damit der Patient sich einstellen kann, oder gleich Entwarnung geben, gute Nachrichten, der Tumor ist gutartig. Ne? Sowas, dass man sein Gespräch strukturiert, dass man dem Patienten mal was aufzeichnet, dass man ihn auch zusammenfassen lässt. Haben Sie das verstanden? Vielleicht können Sie es noch mal in eigenen Worten wiedergeben. Dass man seinen Patienten in die Augen schaut, außerhalb Corona-Zeiten die Hand schüttelt, seinen Namen nennt. Der Name ist ja magisch. Und wenn man den Luxus sich gönnen kann, vielleicht auch eine Dokumentationsassistenz haben, die mitschreibt, damit man sich auf seinen Patienten konzentrieren kann und ihn beobachten kann, weil das wahnsinnig hilft bei der Diagnostik und dann eben so die Räumlichkeiten auch schön einrichtet. Und bei den Patienten ist das vielleicht noch wichtig zu sagen, dass ich es toll fände, wenn man ein Gesundheitsbewusstsein versucht, sich zuzulegen, also sich informiert, auch wenn man gar keine Diagnose hat, einfach versucht, was ist gesunde Ernährung, was ist gesunder Lebensstil, also Verantwortung mit übernehmen und auch nicht glauben, dass jetzt eine Zahnbürste und das Fitnessstudio auch noch über die Kasse bezahlt werden muss. Man sollte sich vielleicht auch riechen, schmecken, fühlen, sich angucken, also wirklich den Körper haptisch erleben, damit man auch merkt, wenn da was nicht in Ordnung ist. Ja, eine Vertrauensperson mitnehmen und dann eben aber auch seinen Arzt wissen, das ist auch nur ein Mensch, ne, der hat auch mal vielleicht schlechte Tage. Ich würde halt jetzt nicht unbedingt mit ihm eine Quizshow machen, also so nach dem Motto, der Arzt fragt, wo tut's denn weh? Und dann sagt der Patient ja, das sagen Sie mir doch jetzt mal, sondern schon so ein bisschen mithelfen. Vielleicht auch nicht in den Konflikt gehen, wenn der Arzt ein bisschen narzisstisch ist und kränkbar ist, dann muss man nicht immer sagen, ja, aber Frau Doktor, sondern vielleicht, ja und Frau Doktor. Ich hatte das nämlich mit meinem Oberarzt. Ich habe immer gesagt, ja, aber warum machen wir denn die Therapie und nicht eine andere? Und ja, aber was sollen wir dem Patienten geben? Und der war stinksauer. Frau Adler, Sie gehen mir auf die Nerven. Sie sagen immer, ja, aber. Und dann habe ich einfach gedacht, oh, ich muss denen das doch alles fragen. Und habe einfach aber gegen und ersetzt. Und schon dachte er, boah, ich inspiriere die und ich motiviere die. Und wir waren die besten Freunde. Das ist einfach ein Trick, den man auch mit seinem Arzt machen kann. Tja, und dann keine Geschichten vom Pferd erzählen, also schon die Wahrheit sagen, vielleicht nicht flunkern. Wir sind nicht moralisch, wir bewerten das nicht, sondern wir wollen wissen, warum die Therapie nicht gut angekommen ist beim Patienten, warum er keine Lust hatte, ob er es nicht vertragen hat. Nur dann können wir eine Lösung finden. Und ja, und dann vielleicht nicht den Arzt benutzen, um Krankschreibungen auszustellen, wo es gar keinen Grund gibt, also oder den Arzt aus Langeweile besuchen. Dafür sind einfach die Patiententermine, die es wirklich brauchen, zu knapp. Also, ne, wenn jemand so das Hobby hat, montags Fußpflege, dienstags Hals-Nasen-Ohrenarzt, mittwochs Allgemeinarzt, Donnerstag Massage, Freitag Physiotherapie. Und es geht eigentlich, also es gibt halt einfach auch Menschen, ich verstehe es ja auch manchmal schön, und gerade für Menschen, die einsam sind, alte Menschen, das ist ja verständlich. Da gibt es vielleicht was zu trinken und ein nettes Wort und eine Blutdruckmanschette. Und dann ist jemand da, der ihn berührt. Das zeigt halt einfach, wie verarmt wir als Gesellschaft sind. Aber das ist natürlich schwierig. Es ist für die Ärzte, die so 100 Patienten am Tag sehen müssen, einfach schwierig und fürs System auch belastend. Und wenn man einen Termin gemacht hat, dann bitte den absagen, wenn man ihn nicht will, und nicht 5 Termine in 5 Praxen und die alle nicht absagen. Das ist auch doof fürs System.
Wow, das waren jetzt einige Ratschläge. Vielen herzlichen Dank. Da kann sich jetzt jeder rauspicken, was auf ihn eher passt. Danke, Jael.
Ich danke dir.